Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß.
Heute habe ich die große Freude, einen Kunden bei mir zu Gast zu haben. Und zwar ist heute da Hans Neidl. Er leitet das D-Lab von der Firma Horsch. Und das interessiert vielleicht diejenigen, die schauen wollen, wie man Digitalisierung in größere Firmen integrieren kann und was für Fragen sich da gestellt werden. Für mich persönlich ist es interessant, weil die Firma Horsch auch ein guter Kunde ist und kommt aus dem Bereich Sämaschinen, Landmaschinen, hat über 3000 Mitarbeiter und knapp 1 Milliarde Umsatz. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute da bist, Hans.
Herzlichen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit.
Ja, sehr gerne. Tatsächlich ist es für mich so, wie kriegt man das hin, in so eine große Firma, sag ich mal, Digitalisierung auch wirklich reinzutragen und auch echt einen Effekt hinzubekommen? Und wir haben eine ganze Liste, sag ich mal, an Themen dabei. Vielleicht kannst du, bevor wir beginnen, nochmal kurz beschreiben, was die Firma Horsch genau macht und vielleicht so einen kleinen Überblick noch über die Produkte, bevor wir dann ins Digitale abtauchen.
Ja, ganz gern. Ja, Firma Horsch, Headquarter in Schwandorf, ca. 50 Kilometer von Regensburg entfernt. Horsch ist ein traditionelles Familienunternehmen. Die Familie ist auch noch sehr aktiv, operativ mit tätig. Wir produzieren Maschinen für die Landtechnik, das heißt mehr oder weniger alles, was hinterm Traktor sich befindet, Sämaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen und Feldspritzner. Wir entwickeln und vertreiben global, haben in mehreren Ländern, sprich Brasilien, USA, Ukraine, Russland, Fertigungsstandorte, vertreiben unsere Maschinen natürlich global eher in Richtung professionellen Landwirtschaft.
Und wie entwickelt sich da gerade der weltweite Markt? Ich kann es jetzt nur aus meiner Branche sagen, wir sind eher in der Seitwärtsbewegung. Wie komfortabel ist da eure Situation?
Also wir kommen ja aus einem sehr, sehr starken Wachstum. Seit 2000 sind wir extrem stark gewachsen. Seit einem Jahr auch in eine Seitwärtsbewegung, leicht Tendenz nach oben. Wie in vielen anderen Industriebereichen sind wir natürlich auch sehr stark beeinflusst von der extremen Dynamik, die momentan in den Märkten herrscht. Und das ist auch mit ein Thema, um das vielleicht auch schon ein bisschen vorwegzunehmen, diese Dynamik, die kontinuierlich zunimmt, auf die wir natürlich eine Antwort finden müssen und auf Basis dessen wir natürlich auch unsere Prozesse ausrichten müssen, und somit auch das Thema Digitalisierung einen entsprechenden Stellenwert jetzt einnimmt. Mhm. Aber letztendlich sehr stark dynamischer Markt. Wir sind sehr stark abhängig natürlich auch von den Witterungsbedingungen, von den geopolitischen Bedingungen auch. Thema Russland, Ukraine hat uns natürlich auch sehr stark betroffen, wobei wir das sehr, sehr gut kompensieren konnten, weil wir eine extrem heterogene Vertriebs- oder Struktur haben, wo wir unsere Maschinen hinverkaufen. Das heißt, wenn mal ein, zwei Länder nicht so performen, können wir das sehr, sehr gut durch andere Länder, die dann meistens hier das dann auffangen, kompensieren.
Wenn ich da so zuhöre, dann muss ich ein bisschen selbstkritisch auf mich gucken, weil ich aktuell mich gerade so ein bisschen auch in dem Vorgespräch beschwert habe, dass die wirtschaftliche Lage nicht so einfach ist. Aber ihr könnt ja sowieso euch nicht darauf ausruhen. Ihr könnt ja eigentlich nur selber die Ärmel hochkrempeln und was draus machen, weil ihr werdet da keinen Einfluss haben, genauso wie mir. Und deswegen finde ich das eigentlich positiv, wenn ihr sagt, wir wollen versuchen, auf die Dynamik zum Beispiel mit Digitalisierung zu reagieren. Das finde ich der viel optimistischere Ansatz eigentlich, als ich beschwere mich über irgendwas.
Gut, das Thema Beschweren ist sowieso keine Lösung. Man muss sich auf die Rahmenbedingungen einstellen, man muss halt ein bisschen in die Zukunft blicken, wobei das natürlich immer schwieriger wird, wie gestaltet sich die Zukunft. Aber letztendlich können wir auf gewisse Marktveränderungen oder Kundenverhalten keinen Einfluss nehmen. Wir müssen darauf entsprechend reagieren und uns darauf entsprechend einstellen und das Unternehmen, Produkte, Vorgehensweisen, Prozesse entsprechend uns adaptieren.
Ja, ja, also gefällt mir gut. Für mich auch passender Slogan. Dann steigen wir mal in das D-Lab ein. Wie viele Mitarbeiter habt ihr, um die Digitalisierung bei Horsch voranzutreiben und was ist gerade so euer Hauptprojekt oder Hauptthema?
Das D-Lab besteht aus 8 Mitarbeitern. Also wenn man das in Relation natürlich stellt mit den 3.000 oder über 3.000 Mitarbeitern, die wir weltweit haben, eine extrem kleine Gruppe. Vielleicht fange ich mal ein bisschen vorher an. Wie ist das ganze D-Lab entstanden? Weil D-Lab ist ja nur eine Einheit, ein Puzzle von dem Gesamtbild, was wir da betrachten müssen. Wir haben relativ spät mit dem Thema Digitalisierung auf Gruppenebene begonnen, sprich vor 4-5 Jahren haben wir das intensiv betrieben. Wir haben halt gesehen, dass wir im Bereich Portalanwendungen, Portallösungen doch dem Wettbewerb etwas hinterherhinken. Andere Wettbewerber haben schon Konfiguratoren gehabt, Ersatzteilbestellungen, Abwicklungen übers Portal hier abgewickelt, viele Informationen übers Portal abgewickelt. Da waren wir einfach noch, muss man einfach sagen, noch sehr stark hinten dran. Das hat uns natürlich angespornt, hier intensiv was zu machen. Wir haben dann einfach mal gemacht. Ja. Ohne Struktur, ohne große Strategie am Anfang, einfach mit der Familie definiert, wir müssen das Thema Digitalisierung vorantreiben. Mhm. Mit dem Auftrag, macht mal, Rückendeckung von der Geschäftsführung. Dann haben wir zu der Zeit ein virtuelles Team, einfach mal so einen wilden Haufen zusammengeholt. Leute motiviert aus den unterschiedlichsten Abteilungen, die sich eben mit so ein, zwei Leuten mit mir 2-3 Mal die Woche getroffen haben, über Digitalisierung philosophiert haben, diskutiert haben, was können wir verändern, wo haben wir Schwächen, wo haben wir Prozesse, die wir digitalisieren können, um das ganze Wort Digitalisierung, KI und so weiter ein bisschen greifbarer zu machen. Das haben wir gemacht, wir haben dann eine Ideenliste aufgearbeitet und sind dann einfach so nach vorne gegangen, haben zwei Themen uns genommen, natürlich mit dem Thema, was könnte so ein Leuchtturmprojekt werden, was könnte ein bisschen ausstrahlen, was hat nicht so große Komplexität und nicht gleich von vorne weg zu scheitern, aber auch eine gewisse Hebelwirkung, wo wir den anderen zeigen konnten, ja, da ist schon Potenzial dahinter. Haben dann parallel oder auch in der Zeit ein Programm mitgestartet oder teilgenommen an dem KI-Transfer Plus, das die Staatsregierung initiiert hat. Das gibt es heute auch noch. Das war damals eine gute Entscheidung, da mitzumachen, um auch von anderen zu lernen und auch mit einer gewissen Anleitung das Thema KI-Digitalisierung ein bisschen greifbarer zu machen. Haben dann einen Praktikanten eingestellt, aber nicht bei uns, sondern wir haben den bezahlt und haben den beim Startup ausbilden lassen, weil wir ja von KI nicht so viel Ahnung gehabt haben, haben den nach seinem Praktikum angestellt und dann so sind wir ins Laufen gekommen. Und dann haben wir das D-Lab gegründet und dann haben wir sukzessive die Leute aufgebaut. So. Und relativ schnell auch versucht, sind wir noch dran, das ist momentan noch so eine Aufgabe, wo wir noch besser werden müssen, über das D-Lab, über die Leute ein Netzwerk aufzubauen zu den Fachabteilungen.
Also, dass die praktisch nicht an einer Stelle nur sitzen, sondern dass ihr besseren, sag ich mal, Netzwerk oder Verteilung auch in den Ansprechpartnern habt.
Genau, weil das sehen wir als essentiell, weil wir haben damals auch nachgedacht, Mensch, lass uns mal so ein D-Lab in Regensburg oder in München installieren. Die können freifliegend neue Sachen machen, neue Geschäftsmodelle, neue Prozesse denken und dann nach einem gewissen Stand die Sachen dann in die Organisation implementieren. Da waren wir dann der Meinung, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, man muss gleich mit den Leuten in der Organisation arbeiten.
Ja.
Deswegen eben diese Vorgehensweise, wobei wir diese Vorgehensweise schon aus der SAP-Zeit kennengelernt haben. Da haben wir es ja schon so aufgebaut. Das heißt, zentral organisiert Anwendungsbetreuer, die technologisch fit sind Und in den Units sind die Prozessmanager und die arbeiten eng zusammen.
Mhm. Prozessmanager ist sowas in der Art wie ein Power-User oder einer, der sich inhaltlich auskennt, aber der auch die Software sehr gut bedienen kann.
Genau, mhm. Okay. Der halt nicht in Gänze technologisch weiß, wie jetzt so ein MM- oder PP-Modul aufgebaut ist, aber der halt seine Prozesse kennt und sagt, hey, Mensch, gemeinsam mit einem Anwendungsbetreuer muss dann eine Roadmap entstehen für die einzelnen Module.
Mhm. Eine Rückfrage kurz, MM- und PP-Modul bedeutet was?
MM ist das Materialwirtschaftsmodul und PP okay. Das Produktionsmodul im SAP. Genau. So, und das haben wir schon relativ lange in der Organisation und das funktioniert auch gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das eigentlich mit der ganzen Digitalisierung genauso machen, eher parallel. Oder die Leute, die Prozessmanager sind in den Units, wenn da einer dabei ist, der sehr digital affin ist, der sich auch interessiert für die neuen Sachen, für Modelle, für KI, für Language Models und so weiter, den dann weiterentwickeln. Und so sind wir dann vorgegangen. Wir haben das Netzwerk dann aufgebaut, die Use Cases auch dann gemeinsam mit den Leuten aus den Fachabteilungen hier dann definiert und dann hochgezogen. Warum? Ein D-Lab oder Technologen haben super Ideen, die wissen, wie es technologisch funktioniert, die können ein Mockup aufbauen oder ein POC machen, haben aber keine Ahnung von den Prozessen.
Mhm, sagen, okay, verstehe ich, ja.
Und der Fachbereich sagt dann, ja, da hast du eine schöne Lösung, aber passt nicht. Der in der Fachabteilung hat die Prozess-Know-how, weiß aber nicht, was möglich ist, technologisch. Und die zwei müssen wir immer zusammenbringen. Das muss eine Symbiose werden. Und dann entstehen die richtigen Use Cases. Derjenige in der Fachabteilung weiß die Schmerzen, kennt die Lücken, was optimiert werden muss. Der kennt die Prozesse und kann somit wertvollen Input geben, dieses oder jenes wollen wir optimieren. Und gemeinsam entsteht dann die Roadmap. Und das haben wir dann sukzessive aufgebaut. Und aktuell stehen wir an einem Punkt, wo wir viele Projekte schon umgesetzt haben. Wir haben eine gute Roadmap und die arbeiten wir stringent mit einer, meiner Meinung nach, vielleicht ein bisschen zu langsam, aber das ist jetzt meine Meinung, die Organisation sagt, wir sind relativ sportlich unterwegs.
Ja, schnell genug,
aber genau, wir arbeiten jetzt diese Roadmap ab.
Ich versuche es nochmal andersrum kurz zusammenzufassen, weil das aus meiner Sicht, also ich bekomme oft die Frage auch, wie kann Digitalisierung funktionieren und ihr habt es so gemacht, es ist nicht ein freifliegendes, sag ich mal, Startup oder irgendwo eine Firma irgendwo anders, die dann unabhängig arbeitet, sondern wirklich integriert in die Firma. Ihr seid technologisch in eurem Team aufgestellt, ihr wisst, was geht, 8 Mitarbeiter insgesamt und seid aber dann mit Power-Usern oder halt mit den Experten vernetzt und versucht auch so, die Themen aufzunehmen, die wichtig sind, aber auch B, Feedback zu bekommen, welche Prozesse wie funktionieren. Das ist so die Hauptthema.
Das, das ist ein gutes Fazit,
genau. Okay, weil das ist tatsächlich so, also ich kenne auch viele Firmen, die es eben anders probieren und ich persönlich glaube, dass Digitalisierung nur von innen heraus funktionieren kann. Deswegen finde ich das auf jeden Fall hört sich erfolgsversprechend an und sagst, ihr habt ja gute Roadmap auch schon hinter euch.
Genau. Also ich bin der Meinung, es gibt auch, das andere Modell fliegt auch, aber dann hauptsächlich mit Themen, die nicht so sehr am operativen Geschäft hängen, sondern neue Geschäftsmodelle abdecken.
Mhm, okay.
Da kann man ein bisschen freifliegend irgendwo vielleicht eine kleine Gruppe irgendwo hier in München was aufbauen und die machen ganz was Neues.
Mhm, das stimmt.
Dann funktioniert das ganz gut. Haben wir auch schon darüber nachgedacht, sind wir aber noch ein Stück weit weg, haben wir auch noch nicht umgesetzt. Sondern wir sind halt sehr stark, die ganzen Themen kommen sehr stark noch aus der operativen Ebene raus, wo man eben einfach manuelle Tätigkeiten, das ist so ein Ziel, manuelle Tätigkeiten, die wiederkehrend immer wieder durchgeführt werden, wollen wir maximal eliminieren. Ja, und auf Basis dessen sind wir eben in die Diskussion gegangen mit den Fachbereichen. Ja, welche Prozesse laufen denn überhaupt noch ab? Sprich, wir bekommen Dokumente noch. Ja, die Dokumente werden verarbeitet, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen. Warum können wir die nicht über ein Sprachmodell automatisch auslesen, matchen mit dem SAP, mit dem ERP, passen die Daten, automatisch verarbeiten?
Und das ist was ihr gerade umsetzt oder was ihr schon umgesetzt habt? Oder ist das, wie ist da der Plan?
Also das ist ein Projekt. Lieferscheine werden wir in 1, 2, 3, 4 Wochen komplett live gehen und dann machen wir Auftragsbestätigung und vielleicht auch dann die ganzen Angebote. Sprich, wir bekommen da sehr viele Angebote von den Lieferanten in unstrukturierter Form. Die schauen alle anders aus. Die dann für das jeweilige Anfragepaket analysieren, aufarbeiten, und dann mit Modellen so bearbeiten, dass der Einkäufer eine Information bekommt. Das sind die Vergleiche, das ist vielleicht der bevorzugte Lieferant, Da kann man noch auf andere Daten zurückgreifen und sagen, okay, jetzt kannst du deine Handlungen oder deine Entscheidungen ableiten.
Mhm. Also jetzt könnte ich ja als euer Lieferant sagen, das ist mir eigentlich gar nicht so recht, wenn ihr besonders gut Angebotspakete vergleichen könnt und Ähnliches. Ich persönlich glaube ja aber eher, dass man durch Transparenz langfristig gewinnt. Also denke, dass das einfach ein wichtiges Thema ist. Wenn du heute jetzt halt auf die Roadmap anschaust von den Themen, die ihr bisher umgesetzt habt, und du müsstest da eins rausgreifen, wo du sagst, das war irgendwie besonders erfolgreich oder interessant oder da waren besonders viele Learnings dabei. Was ist da ein, sag ich mal, mögliches Thema, das da interessant war?
Grundsätzlich ist die gesamte Roadmap interessant,
weil
wir mit jeder Phase gewisse Sachen gelernt haben. Ja. Wir haben ganz am Anfang mit dem KI-Transfer-Plus-Programm sind wir gestartet. Wir wollen die Schätzpreise in unserem ERP-System. Das heißt, der Konstrukteur, wenn er ein neues Teil konstruiert, muss er irgendwann einmal einen Schätzpreis abgeben. Aufgrund von prozessualen Themen halt. Wir brauchen die Information. So, woher weiß der Konstrukteur, was ein Teil kostet? Das ist dann jetzt seine Aufgabe. Dann haben wir gesagt, die Datenqualität ist eigentlich sehr schlecht, was die immer abschätzen. Ja, wir machen das mit einem Modell.
Mhm.
Ja, das haben wir gemacht. Und dann haben wir noch ein Projekt mit durchgeführt, lass uns die Zolltarifnummern automatisch ableiten.
Ah, das hätte ich auch gerne.
So. Da gibt es aber schon viele Anbieter aktuell, die das machen. So, diese zwei Projekte, die haben wir gemacht, haben wir viel gelernt, die werden aber jetzt aktuell ganz anders durchgeführt. Also das ist so eine Lernphase. Sprich, das Thema Zolltarifnummer macht unser AEB-System jetzt auch. Ja. Im Standard mit, die Zolltarif-Software, die macht das im Standard mit, also wir brauchen da kein extra Modell. Das Thema Schätzpreis machen wir jetzt auch über andere Plattformen, beziehungsweise aus Prioritätsgründen haben wir dann das mal nicht mehr so weiter verfolgt und dann ist das teilweise liegen geblieben und so weiter. So sind halt die. Haben wir viel gelernt, machen wir jetzt anders. Dann sind wir relativ schnell zu dem Punkt gekommen, Mensch, wir haben sehr viele Reports auf Excel-Basis. So fängt man, denke ich mal, sehr oft an. Ja, jede Abteilung macht Reports, jede Woche die Excel-Dateien erstellen, verteilen und so weiter. Haben wir gesagt, das schaffen wir ab. Das wollen wir abschaffen. Definiert in den Fachabteilungen, was ihr braucht. Wir holen die Daten automatisch aus dem ERP raus, aus dem SAP, bauen einen Datenlake auf und über Power BI machen wir automatisch die Reports. Zack. Einmal eingestellt und dann aufspielen. Das waren so die ersten Punkte. Zweiter Punkt war dann, wir haben dann relativ früh das Thema Übersetzungsplattform gemacht, wo jeder intern eigentlich uns bestätigt hat, was wir da überhaupt machen. Ja, Übersetzung, macht doch Google Translate oder DeepL. Ja, nimmt doch das. Wir sind dann hartnäckig geblieben, wir haben dann eine eigene Übersetzungsplattform entwickelt. Hat sich dann auch ein bisschen jetzt länger hingezogen, wie geplant, weil meistens ist man ein bisschen optimistischer und euphorischer und gesagt, okay, das haben wir in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, hat sich jetzt ein bisschen länger hingezogen, aber wir übersetzen noch nicht komplett, aber unser Ziel ist, komplett die ganzen Contents, was wir übersetzen müssen, Broschüren, Konfigurator-Inhalte, Plattform-Inhalte, vollautomatisch. Das heißt, wir schauen über Nacht im Hintergrund drüber nach, was hat sich verändert in den ganzen Systemen, was muss übersetzt werden und übersetzen dann mit dem KMI-Modell auch vollautomatisch.
Und das heißt, die Daten, wo ihr Änderungen identifiziert habt, schickt ihr über eine API an die Software und dann kommt das übersetzte Ergebnis zurück. In wie vielen Sprachen funktioniert das?
23 Sprachen, je nachdem. Manchmal brauchen wir es für 23 Sprachen, manchmal bloß für die Hauptsprachen, aber generell versuchen wir vollautomatisch sukzessive, in manchen Umfängen sind wir noch nicht dabei, da müssen wir halt jetzt übersetzen. Dann haben wir noch einen, der das reviewt, übersetzt die KI richtig, aber über die Zeit wird das Modell immer besser. Wir haben auch unseren eigenen Wortschatz damit integriert und haben somit dann natürlich massiv an Prozesskosten und an externe Dienstleistungskosten reduziert, weil wir das eigenständig machen.
Und ein Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das Thema Dynamik und auch dieses ständige Aktuellbleiben dadurch auch sichergestellt, weil ich eben nicht, habe nicht eine Einmalaktion, ich übersetze jetzt alles, was da ist und dann interessiert es mich 2 Jahre lang nicht, sondern ihr habt einen Automatismus geschaffen.
Wir haben einen Automatismus geschaffen, wir bauen unsere Datenbasis kontinuierlich auf, wir greifen zurück auf Altdaten, haben wir das schon mal übersetzt, haben wir Ähnliches schon mal übersetzt, bei jeder Übersetzung vergleichen wir eben die ganzen Datensätze, haben wir ähnliche 3 Sätze, 4 Sätze, die wir schon mal übersetzt haben und dann somit bauen wir dann natürlich unser Wissen und der Wissensdatenbank auf. Und wir sind jetzt dabei, noch sämtliche Abteilungen da zum Implementieren, Marketing Service ist schon drin, also wir machen sehr viele Schulungsunterlagen, die müssen auch in vielen Sprachen übersetzt werden und haben unser Modell dann so aufgebaut, Ad-Hoc-Übersetzung kann man machen, man kann Dokumente hochladen, ja, weiß ich, 100-seitige PowerPoint, ich lade die hoch, ich klicke an, ich brauche die in Französisch, Portugiesisch und in Polnisch dann kriege ich das in einer gewissen Zeit. In einem gleichen Format, ich habe die Leute probieren das ja täglich aus, man braucht vom Formatieren her nicht mehr viel ändert, man kommt das. Oder dann komplette Projekte. Sprich, Marketing hat jetzt gerade für die AG Technica sehr viel zum Übersetzen, Broschüren zum Übersetzen, Content zu übersetzen. Dann werden Projekte angelegt und dann werden die ganzen Textpassagen entsprechend übersetzt. Mit dem Tracking ist schon was übersetzt, haben wir das schon gereviewt und so weiter und dann, ja. Das ist so ein bisschen so ein Highlight. Und jetzt sind wir dabei, die ganzen Dokumente zu automatisieren, zu verarbeiten.
Also Lieferscheine
Angebote und so weiter, Auftragsbestätigung. Und das muss natürlich optimiert und verbessert werden.
Da hätte ich tatsächlich noch eine Rückfrage. Also da würde mich das wirklich interessieren, wenn ihr dann live geht, wie eure Erfahrungen sind. Weil wir machen das auch und die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich in Abhängigkeit von der Belegart und ich sag mal auch von der Qualität, wie die Dokumente aufbereitet sind. Das größte Thema war bei uns Artikelidentifizierung. Also das heißt, der Lieferant nennt den Artikel minimal anders, aber wir müssen ihn ja trotzdem finden, damit wir ihn verarbeiten können. Also das würde mich freuen, wenn wir da vielleicht nochmal austauschen können, weil das ist, im Endeffekt reden wir ja alle irgendwie die eigene Sprache. Also ihr, sag ich mal, spricht Horschisch, wir sprechen Meisterisch und am Ende müssen wir es irgendwie zusammenbringen, damit wir da einfach eine transparente Informationskette hinbringen. Nochmal Thema unabhängig jetzt von KI. Ich habe mir das auch notiert, KI Transfer Plus, da würde ich gerne nachher nochmal nachfragen. Unabhängig jetzt von KI, wenn ihr jetzt mit dem D-Lab anfangt, da sagt ihr, machen wir eine Umfrage, was sind aktuell die wichtigsten Themen, wo wir einfach noch schauen wollen, dass wir Digitalisierung oder Anbindung und Automatisierung erhöhen können. Was ist da aus deiner Sicht was sind da echte Baustellen?
Also ein Hauptthema ist aktuell und mit Sicherheit von der vom Kapazitätsbedarf her das Thema Q&A, Question and Answers, Bots für unterschiedlichste Anwendungen. Natürlich, da wir extrem kundenfokussiert sind, wollen wir natürlich zuerst mal das angehen. Das heißt, der Kunde muss so schnell als möglich, wenn er draußen am Feld oder irgendwo ein Thema hat und hat eine Frage und braucht eine Information, eigentlich sofort mit Informationen versorgt werden. Ja. Und das kennen wir, glaube ich, alle aus unserem Alltag, wenn wir ein Produkt haben und haben ein Problem. Okay, dann wo kriegst du Informationen her, dass du das Problem lösen kannst?
Aber ich sage jetzt mal, ein professioneller Bauer in Südfrankreich, wenn der dann das Problem hat, wo versucht er die Lösung zu suchen bei euch auf der Homepage oder gibt es da eine App oder wie? Oder kauft ihr die Anlage direkt von euch oder über einen Händler? Das habe ich noch vorher vergessen zu fragen.
Also wir vertreiben unsere Maschinen über einen Händler. Wir haben eine Händlerstruktur und klar, der Endkunde kauft vom Händler, der wird dann auch eingeführt in die Maschine und so weiter. Und Ersatzteileversorgung läuft über den Händler. Es sind unterschiedliche Fälle oder Abläufe. Kunde, wenn ein Thema hat, dann ruft er beim Händler an, löst das, okay, ruft er bei uns direkt an. Wir haben auch Service, First Level, Second Level.
Gibt es beides sozusagen?
Gibt es beides. Gibt es unterschiedliche Wege, je nach Endkunde, je nach Größe, hat er seine Kontakte und ruft an und versucht halt das Problem gelöst zu bekommen.
Ja.
Und da gibt es halt immer wieder die unterschiedlichsten Fälle. Wann ruft er an? Ist jemand erreichbar? Landwirte sind da auch am Wochenende abends unterwegs oder gerade in der Erntezeit rund um die Uhr. Ist dann noch erreichbar? Wen erreicht er dann? Kann er kompetente Aussage treffen? Hat er das Wissen über alle Maschinen auch nicht immer? Das heißt, das dauert halt. So, ja. Und da ist halt unser Gedanke, Mensch, für gewisse Maschinen haben wir ja, glaube nicht nur Horsch, sondern sehr viele Unternehmen, immens viel Informationen im Unternehmen. Mhm. Nur, wo liegen die, wie liegen die dort und welche Qualität haben die? Aber es gibt sehr viele Informationen.
Und wie alt sind sie?
Und wie alt sind sie, genau. So, und das Thema müssen wir jetzt angehen. Das werden wir auch intensiv angehen, weil technologisch ist das machbar. Das haben wir schon ausprobiert mit unserem mit USA. Mhm. Das heißt, wir haben dort die ganzen Betriebsanleitungen, die relevanten Betriebsanleitungen eingelesen und wir haben eine Oberfläche geschrieben, ein Frontend. Das heißt, die Kollegen in den USA oder auch hier können auf eine Frage stellen, dann kriegen sie relevante Informationen, die halt in der Betriebsanleitung stehen. Aber sie brauchen nicht mehr blättern. Mhm. Ja, oder man, da stehen. So, aber das hilft aber jetzt auch nicht immer weiter. Ja, es gibt noch viele Fälle, wo halt das nicht drinsteht. So, und da haben wir noch andere Quellen, die müssen wir jetzt entsprechend mit anbinden, verifizieren, passt die Qualität, müssen wir die Datenstruktur ein bisschen ändern, wahrscheinlich bei manchen. Wir haben auch sehr viele Service-Tickets, sprich, wenn ein Kunde oder ein Händler ein Problem hat, kann er ein Ticket aufmachen, sagt, ich habe da ein Problem mit der und der Maschine, die und die Funktion geht nicht, bitte lösen. Dann läuft es bei uns durch, die Organisation, je nachdem, wer das lösen kann, muss dann das Ticket bearbeiten oder weiterleiten und zum Schluss soll eigentlich rauskommen, Problem ist sauber beschrieben, Lösung ist sauber beschrieben. Und wir können dann mit den Informationen dann natürlich was anfangen fürs Modell. Und je mehr Informationen wir haben, desto besser wird natürlich werden solche Systeme. Und das sind also diese Themen, die wir jetzt bearbeiten müssen.
Ich meine, tatsächlich in dem Fall noch einen Schritt weiter gedacht, bei manchen Kunden oder eigentlich bei allen, wenn ihr oder der Händler zumindest weiß ja sogar, welche Maschinen er spezifisch wirklich genau im Einsatz hat. Ich meine, theoretisch die Daten könnte man ja auch mitgeben, in Anführungszeichen, dass man sagt, das ist wahrscheinlich handelt es sich um diese Maschine, über die hier die Fragen gestellt werden.
Also wenn er das hat, wenn er an der Maschine steht, haben wir aktuell sowieso, jede Maschine ist bei Horsch seit Mitte letzten Jahres mit einem QR-Code ausgestattet. Das heißt, er braucht nur mit seinem Handy den QR-Code abscannen, dann kriegt er alle, dann hat er eigentlich schon die Maschine. Mhm. Ja, und dann kann man schon eingrenzen, es geht nur um die Maschine und kann den ganzen anderen Datensatz dann natürlich nicht durchsuchen zu müssen. Dann haben wir einen Fokus auf diese Maschine. Und das macht man schon über den QR-Code oder über die Maschinennummer, die
Vorbestellnummer. Vielleicht nochmal eine Frage zu, also Thema künstliche Intelligenz allgemein. Also wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch wie du vorher, dass sich manche Sachen einfach während einem Projekt auch verändern und man deswegen Sachen anpasst. Und manche Sachen sind plötzlich über eine andere Software, werden die vollautomatisch mitgemacht. Das tatsächlich ist uns auch schon so passiert, haben wir relativ aufwendig selber gebaut. Ich glaube, wir haben heute schon KI-Know-how bei uns im Unternehmen. Vielleicht kannst du noch ganz kurz beschreiben, das KI-Transfer Plus, was das, du hast gesagt, das ist vom bayerischen Staat eine Aktion? Oder?
Das ist noch, zwar ein bisschen, die haben das Konzept ein bisschen verändert, aber das war halt damals so eine Initiative vom bayerischen Staatsministerium, vom Digitalministerium, das Thema KI mehr in den Mittelstand zu bringen. Mhm. Ja, und das einfach mehr zu pushen. Das heißt, die haben da mit dem Applied AI in München ein Konzept aufgebaut, gemeinsam mit Universitäten und Hochschulen Firmen gesucht, die da mitmachen. Mhm. Ja, das heißt, und dann nach einem gewissen Konzept, theoretische Wissensvermittlung, Use Cases, die bearbeitet werden müssen, Begleitung durch eben diese Hochschulen auch. Man hat dann in Bayern mehrere Hubs installiert auch, ja, die dann die Firmen betreuen und mitbegleiten, um das Know-how in den Mittelstand zu bringen und dort KI, Digitalisierung nach vorne zu bringen.
Mhm. Und wenn ihr jetzt so eine Anwendung, wie die in den USA gerade getestet wurde mit dem Chatbot, wenn ihr sowas entwickelt, entwickelt ihr das selber mit Partnern oder mit der Aktion?
Nein, das entwickeln wir jetzt selber.
Mhm. Das heißt, das habt ihr euch mittlerweile selber aufgebaut.
Genau. Das Know-how haben wir selber aufgebaut. Das damalige Programm KI-Transfer Plus, das war also ein unterstützendes Programm, wo wir mitgemacht haben. Ja, wir haben dadurch Netzwerk aufgebaut zu anderen Unternehmen, zu Hochschule aufgebaut und zu Startups aufgebaut, die uns natürlich jetzt zu damaligen Zeitpunkt auch viel Wissen auch mit generiert haben intern, um das schneller aufzubauen.
Mhm. Jetzt würde mich vielleicht sozusagen noch ein Themenbereich interessieren, weil ich, sag ich mal, grundsätzlich brenne ich ja für Digitalisierung. Wenn ich jetzt halt auf eine Kundenlieferantenbeziehung schaue, so wie wir sie haben, und du könntest für, sag ich mal, die Themen, die du gerade offen hast, irgendwie wünsch dir was spielen. Wie könnten wir denn zum Beispiel auch irgendwie euch helfen? Ja? Also im Sinne von Digitalisierung, Automatisierung, wo fehlt euch da was? Was sind da so Themen, die euch in der Supply Chain aktuell umtreiben?
Also für mich ist das Hauptthema und auch aktuell und auch mit Sicherheit in der Zukunft, mehr Transparenz in die Supply Chain zu bekommen. Mhm. Aktuell die Technologien, die vorhanden sind, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. EDI, ja, die ganzen Formate, wo man Daten zwischen Unternehmen austauscht. Es gibt Portale, Lieferantenportale, wo man gewisse Funktionalitäten abbildet, ja, neue Lieferanten sucht, der kann sich bewerben, neuer Lieferant, dann scannt man den. Neue Portale haben ein paar interessantere Funktionalitäten, sprich Bedarfsentwicklung, Kostenentwicklung und so weiter. Die gehen schon ein bisschen in eine andere Richtung. Letztendlich denke ich, muss viel mehr Transparenz, denke ich, in die Supply Chain kommen, was nicht einfach ist, weil halt oftmals das Interesse, Informationen frühzeitiger rauszugeben, natürlich auch seitens Partnern nicht immer gewollt ist, aber auch vielleicht nicht immer möglich ist. Wann gebe ich eine Information meinem Kunden, wo er dann wirklich Handlungen ableitet?
Ja, also entweder nicht gewollt, nicht gekonnt, ja, das ist ja das andere. Ich glaube auch auf Kundenseite ist es manchmal so, also selbst wenn ich manche Informationen euch bereitstelle, sagst du vielleicht, die will ich gar nicht haben, löst das Problem und damit möchte ich nichts zu tun haben. Aber für mich wäre das tatsächlich, oder das ist ein sehr interessanter Punkt für mich, weil ich schon glaube, dass wir Daten generieren jeden Tag, die euch schon helfen könnten. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Wiederbeschaffungszeit, Veränderungen in der Wiederbeschaffungszeit. Sowas könnten wir durchaus zur Verfügung stellen. Und wir hätten ja den Vorteil jetzt, dass ich sogar referenzierte Artikel habe. Also weil wir für fast alle Artikel wahrscheinlich, also weiß ich jetzt auswendig nicht, aber eure Kundenartikelnummer beschrieben haben. Wo es dann aber wieder ausbeißt, da sind wir dann wieder im selben Boot, ist, wenn ich was Ähnliches zum Beispiel von meinen Lieferanten automatisiert gerne euch geben würde. Also da hast du vollkommen recht, da gibt es manche, die wollen das, und es gibt aber auch leider viele, die wollen diese Informationen eben so transparent nicht machen.
Da muss man ein bisschen unterscheiden, in welchen Bereichen man da reingeht. Einkauf, ja, oder Beschaffung, klar, Kosten. Kostentransparenz, ja, Quotation, die Kosten, die klare Kostenaufsplittung, wo, ja, gibt es natürlich auch Diskussionen, wer gibt die Kostenstrukturpreis, ja oder nein. Dann eher die Supply Chain, Versorgungssicherheit. Ja. Ja. Und ich glaube, wir müssen gerade das, was wir eingangs schon kurz diskutiert oder angerissen haben, der Markt wird dynamischer, die Endkunden, nicht nur jetzt im Landwirtschaftsbereich, sondern in vielen anderen Bereichen, werden natürlich die Erwartungen steigen kontinuierlich. Eben diese geopolitischen Situationen werden schwieriger prognostizierbar. Das heißt, wie stellt man sich auf solche Sachen ein? Ja, wie kriegt man das? Wie kriegt man wertvolle Informationen, um frühzeitiger auf mögliche, und das ist eben das Thema, mögliche Störungen gewappnet zu sein? Was heißt dann möglich? Welche Informationen sind relevant zum jetzigen Zeitpunkt, die ich vielleicht ein Lieferant morgen löst? Dann brauche ich es nicht. Mhm. Ja, oder dann sind sie halt nicht werthaltig. Und das ist schon ein Thema, wo man sich, glaube ich, in der nächsten Zeit mehr Gedanken machen muss, wie könnte man das konzeptionell hinbekommen. Also ich betrachte immer so eben diese drei Säulen. Zum einen der Markt, ja, gibt es ja auch schon seit mehreren Jahren Tools, vielleicht mit der jetzigen Technologie noch verbessert. So, wenn ich wüsste, wer Lieferant ist, ja, nicht nur meine unmittelbaren Lieferanten, sondern auch vielleicht noch eine Ebene drunter, dann könnte ich natürlich über diese Information Marktscreening machen können. Ja. Einfach das Web einmal nach gewissen Kriterien durchsuchen, gibt es relevante Informationen, die mir weiterhelfen? Fragezeichen. Mhm. Ja. Vielleicht ist da die Technologie schon viel weiter und auch die Rechenleistung natürlich, das war ja vor Jahren vielleicht noch schwieriger, wertvolle Informationen zu haben. Ja, und was hilft mir, wenn ich eine Information habe, ja, in Kalifornien gibt es vielleicht mal ein Erdbeben oder da hat es Auswirkungen für mich, wie hat es welche Auswirkungen und so weiter. Und dann natürlich muss ich auf mich selbst schauen, wie ist die Performance meiner Lieferanten. Die kann ich auch relativ gut messen, da muss ich auch ein System hinterlegen, dann kenne ich die auf jeden Fall relativ gut die Vergangenheit, ja, wie ist die Qualität, wie ist die Lieferperformance, wie ist die Reaktionsfähigkeit, kann ich dann mit anderen Korrelationen gut in die Zukunft prognostizieren, ja, wie ist der Trendverlauf, wird die Lieferperformance tendenziell, ist sie schon schlecht, wird die noch schlechter, ja, vielleicht muss man dann noch auf die Bedarfssituation schauen. Wie ist in der Zukunft der Bedarf von diesem Lieferanten? Erhöhe ich die?
Genau, also sozusagen ja, euer Bedarf für genau, die Produkte
für von dem Lieferanten. Mache ich dann die Situation noch kritischer, wenn gewisse Faktoren eh schon schlecht sind und mein Bedarf erhöhe ich dann dadurch noch? Oder verändere ich sehr stark die Bedarfs, habe ich sehr hohe Bedarfsschwankungen? Ja? Mhm. Wo ich natürlich das Systemlieferant immer mehr ins Wanken bringe. So, das wäre der zweite Teil, ja. Und natürlich dann die Sicht vom Lieferanten. Hat er Informationen, die er mir frühzeitiger geben kann, wertvolle? Und das ist immer das Thema, ja. Was soll der Lieferant vielleicht dem Kunden mitteilen, frühzeitiger, was er denkt, nicht lösen zu können, um sich frühzeitiger auf diese Situation einzustellen? Weil oftmals macht er, ja, er hat zu liefern und dann löst er seine Themen zu, weiß ich nicht, 80%, 90%, 95% selber. Dann brauche ich keine Information, weil er macht mir. Und das Gesamte ist natürlich relativ komplex. Die Frage ist, gibt es da mit das schöne Wort KI-Agenten, mit besseren Prognoseverfahren und so weiter, mit viel mehr Informationen, die ich im Web abgreifen kann, Möglichkeiten, um sowas, um da mich heranzutasten.
Glaube ich tendenziell, ja, gibt es heute viel. Welche Frage ich mir da noch stelle ist, du hast jetzt sozusagen du hast ja einmal gesagt, der Markt, das ist praktisch, was ihr prognostiziert für die Zukunft, was ihr verkauft oder herstellt oder auch Ersatzteile braucht. Während das zum Beispiel, sage ich mal, wenn ich da eine Referenz hätte, die und die Maschinen verkaufen wir die nächsten 6 Monate oder das ist unser Ziel, das ergibt den und den Bedarf. Wären das Informationen, die ihr auch rausgeben würdet?
Die geben wir jetzt schon raus. Ah, okay. Also wir geben jetzt schon Bedarfszahlen für die nächsten Monate raus.
Wir verarbeiten von euch Delivery Forecasts. Das sind dann praktisch wirklich schon die konkreten. Ah, okay, ich dachte, das wäre noch eine Ebene weiter drüber.
Das, okay. Das sind, also ich denke, das ist der aktuelle Stand auch noch. Also wir verarbeiten die MRP-Zahlen oder die Produktionszahlen, welche Maschinen wir in der Zukunft bauen, lassen einen MRP-Lauf drüber laufen und dann brechen wir das runter und spielen das zu unseren Partnern raus. Das heißt, er sieht schon relativ gut, wie es
ja, das kommen wird. Das ist schon sehr transparent.
Also die Frage ist jetzt noch, müssen wir noch transparenter werden? Das heißt, muss ich vielleicht die Dynamik, die kurzfristig drin ist, ja, die ja immer vielleicht aufwendig zu analysieren ist, und das machen ja viele nicht, muss ich da noch irgendwelche Algorithmen definieren oder automatisch irgendwelche Nachrichten verschicken, hey, die nächsten 3-4 Wochen hat sich so und so viel oder so x Prozent die Teilebeschaffung oder die
Prognose verändert,
oder das Sortiment verändert, ja, oder um 15% sind die nächsten Wochen die Bedarfe hochgezogen worden. Ja.
Also ihr seid auf jeden Fall eine der wenigen Firmen, wo wir Delivery Forecasts wirklich per EDI gemeldet bekommen und die auch abgleichen. Also ich würde jetzt mal, ich glaube nicht, dass wir extra Meldungen dazu bräuchten, aber das finde ich jetzt schon, das ist eine super Voraussetzung. Was wir machen könnten, ist, dass wir, ich sag mal, schon rückmelden, bei welchen Artikeln erwarten wir eine Unterdeckung die nächste Zeit. Und was wir auch machen können, ist eine Kritikalität. Also deswegen ist, ich fand das, wir haben vor mehreren Wochen hatten wir zusammen einen Call und hast du auch wirklich gesagt, hast du gesagt, wir wollen wirklich nur die Information, die einen Mehrwert hat. Und das finde ich ist auch als Kunde, das ist total gerechtfertigt, weil ich kann nicht nur weil ich irgendwie viel Informationen habe, wenn die keinen Wert für euch haben, dann bringt es halt wirklich einfach nichts. Und das ist schon, finde ich, ein wichtiger Punkt bei den ganzen Diskussionen. Nur weil man irgendwas kann, heißt es noch lange nicht, dass man es machen muss. Man müsste aber wahrscheinlich irgendwie so eine Art Regelwerk gemeinsam eigentlich definieren. Was ist denn für euch wichtig? Weil wenn wir ein Problem, Beispiel, in einer Artikelgruppe lösen wir 99,9% aller Probleme, die auftauchen. Dann möchte ich dich damit eigentlich nicht behelligen. Und aber vielleicht ist das eine Artikelgruppe, die für euch mega wichtig ist. Und dann kann es auch bei 98% schon relevant sein. Das kann ich gar nicht erraten eigentlich, gell?
Da haben wir natürlich auch gewisse Tätigkeiten noch durchzuführen. Müssen wir die Teile klassifizieren, ja, nach Kritikalität und uns bei solchen Themen nur auf die wirklich kritischen Teile, wo ich von heute auf morgen Alternativlieferanten bekomme oder die anders besorgen kann, dann ist ein anderer Handlungsmechanismus dahinter, wie für Bauteile, wo ich Single Source irgendwo habe und ich weiß, ich kann nicht kurzfristig die Teile irgendwo anders platzieren. Das ist klar. Ja, aber das gehört halt bei der Betrachtung mit dazu. Welche Themen müssen noch bearbeitet werden? Welche Informationen sind noch notwendig? Um hier einfach ja, letztendlich mehr Transparenz reinzubringen. Man, aktuell hat das wieder ein bisschen an Bedeutung verloren. Ja. In Zeiten Corona war das ein Riesenthema. Ja, da hat man wirklich gesehen, das war ja die Versorgungsthematik mit der Anzahl der Startups, die sich damit beschäftigt haben, ja, und mögliche Konzepte entwickelt haben, wie kann ich dem begegnen. Seit wir aus der Corona-Phase heraus sind und die Liefersicherheit oder Lieferversorgungsthematik wieder sich entspannt hat, diskutieren wenige jetzt wieder darüber. Aber die Zeit wird wieder kommen.
Genau, und ich glaube, deswegen ist jetzt die Zeit, sich darum zu kümmern. Finde ich super. Also auf jeden Fall, glaube ich, da der richtige Weg. Mein Beispiel für Corona ist immer, jeder, der bei IKEA eine Küche kaufen wollte 2020, weiß, wie wichtig Supply Chain Management ist, weil da waren keine Scharniere, Griffe und Fronten da, so ungefähr. Also das ist natürlich die Aufgabe. Vielleicht schon Richtung Abschluss. Wenn wir versuchen, das Thema Transparenz zu erhöhen, wie ist dein Blick auf das Thema Stammdaten? Kannst du vielleicht nochmal so ein, wie viele verschiedene Artikel zum Beispiel verarbeitet Horsch heute? Also, oder kann man das sagen, also sind es 10.000, sind es 20.000 oder ist, ich habe da von außen drauf geschaut, kein wirkliches Gefühl dafür.
Ja. Interessante Frage, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches.
Wenn nicht, kann ich es.
Ich glaube, was habe ich vor kurzem? Wir haben so, glaube ich, 60.000 bis 70.000 Teile, die jährlich immer dispositionsrelevant sind. Okay. Im System sind viel, viel mehr.
Ja.
Weil wir oftmals auch Maschinen oder Typen gewisse Zeit gar nicht bauen, aber wir haben natürlich, glaube ich, 250.000 Teile im System und immer wieder veränderbar, dynamisch sind andere 60, 70, 80.000 dispositionsrelevant für die einzelnen Jahre.
Okay, um den Kontext zu geben, dispositionsrelevant sind dann fast so viele wie bei uns. Okay. Also wir haben heute hier, würde ich mal sagen, so 90.000 verschiedene Artikel. Das heißt für einen Hersteller, also wir kaufen ja die Teile nur ein und verkaufen sie wieder in einer anderen Losgröße, ist das schon ist eine große Vielzahl.
Ja. Also wir haben extrem viele Varianten im Einsatz, eben durch unser Produktspektrum und durch unser breites Ausstattungsspektrum und Möglichkeiten.
Und Thema Digitalisierung, KI, Automatisierung, gibt es in dem Stammdatenbereich was? Ich frage deswegen, ich frage nicht für einen Freund, sondern ich frage für mich, weil wir das Thema natürlich auch immer haben. Also Stammdatenqualität verbessern, echt ein großer Schmerz. Wir versuchen da viel, wir machen da auch schon einiges. Wie ist da bei euch der Stand?
Die Vision ist, dass wir in einigen Jahren die meisten der Stammdaten automatisch generieren. Das ist eine Vision. Da sind wir bei weitem noch nicht. Wir haben aktuell einige regelbasierte Prozesse, wo wir Stammdaten automatisch definieren, ableiten von anderen Bauteilen. Das machen wir schon, aber der Anteil, manuell Stammdaten zu pflegen, aber insbesondere dann auch, wer prüft dann die Richtigkeit auch noch? Mhm. Ja, so Anomalieerkennung, Lückenerkennung, da gibt es mit Sicherheit noch Potenzial, das über Reinforcement Learning, andere KI-Modelle viel, viel besser noch zu machen. Mhm.
Also das ist vielleicht das zweite Thema, also das eine Belegerfassung und das andere Thema Stammdaten. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns irgendwann nochmal austauschen könnten, also irgendwann in Zukunft, weil das halte ich schon für sehr relevant.
Ja. Stammdaten ist die Basis. Wenn die Stammdaten nicht stimmen, dann kann ich viel analysieren, aber ich bin immer in der Interpretation. Ja.
Okay, Hans, kommen wir zum Ende. Also aus meiner Sicht, was ich wirklich gut finde, auf der einen Seite arbeitet ihr zentral an dem Thema, holt euch von außen die, sag ich mal, Stakeholder intern, die ihr braucht, dazu. Man sieht, ihr macht auch was. Also das ist wirklich sozusagen, das finde ich wichtig, ja, da kommt auch was an. Und ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, weil aus meiner Sicht auch so ein großer Mittelständler, also du hast Mittelständler gesagt, für mich ist das ja sehr, sehr, sehr groß. Ich halte das für wirklich erfolgsrelevant für die Zukunft, dass wir uns hier aufstellen, weil wir haben in Deutschland kein Geld für manuelle Stammdatenprozesse oder Bestellung oder irgendwie so Zeugs. Also
für uns ist es essentiell, dieser Weg. Wir müssen den weitergehen. Wir haben uns ja schon öfters unterhalten. Speed ist in dem Fall mitentscheidend. Wir entwickeln momentan aktuell auch Sachen. Kaum haben wir die implementiert, gibt schon wieder komplett was Neues. Also das ist manchmal phänomenal, wie schnell dass sich die Technologie verändert. Und technologisch, das vielleicht noch zum Abschluss und glaube auch ein wichtiges Thema, technologisch ist viel möglich und auch machbar. Wir arbeiten auch sehr viel mit Startups zusammen. Wenn wir intern dieses Know-how nicht haben, dann holen wir uns das von extern und dann eher auch mit sehr guten Startups. Wir haben ja ein extrem gutes Ökosystem in Regensburg und in München und Heidelberg sind ja extrem gute Cluster, wo hervorragendes Potenzial und Know-how vorhanden ist, und das holen wir uns dann auch rein. Mhm. Ja. Und bringt uns auch in vielen Themen weiter. Also wie gesagt, technologisch ist viel mehr machbar und auch umsetzbar. Das Hauptthema ist das Thema Change Management. Wie bringe ich gute Technologien, gute Lösungen in das Unternehmen? Wie überzeuge ich die Leute? Thema Angst, Thema Arbeitsplatzverlust, Thema und so weiter. Ja, und letztendlich ist das Thema KI einfach nur dazu da, um unterstützend gewisse Prozesse zu optimieren, weil wir es einfach machen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, das ist die Quintessenz. Und die anderen Regionen, Asien oder USA, die schauen nicht auf uns, ob wir jetzt noch mitkommen oder nicht, sondern die überrennen uns schier. Und wir müssen halt da was machen. Und das Thema Change Management, gerade in Deutschland, wo wir seit 30, 40 Jahren sehr viel Erfolg auch mitmachen konnten und teilweise durch den Erfolg Lethargie entstanden ist, müssen wir halt uns wieder ein bisschen berappeln und uns motivieren, mehr ins Risiko gehen und Sachen, neue Sachen auch ausprobieren.
Ja, absolut. Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Gell? Also man muss nicht Change um Change willen machen. Aber tatsächlich, das heißt, wir haben eigentlich vier Themen, wo wir nochmal einsteigen können. Und weil du dir netterweise heute die Zeit genommen hast, nach Dachau zu kommen, machen wir das so, dass ich irgendwann mal zurück nach Schwandorf komme. Dann schauen wir uns das nochmal vor Ort an und dann tauchen wir vielleicht in die anderen Themen auch nochmal ein.
Alles klar, können wir machen. Sehr gerne.
Super, vielen Dank für deine Zeit.
Nichts zu danken, hat mich gefreut.
Sehr schön. Noch schnell zum Abschluss von mir. Wenn es Feedback gibt, immer gerne an max@supplychainhelden.de, und wenn ihr auch noch Themen habt, die ich den Hans beim nächsten Mal fragen soll, bitte schreibt mir einfach gerne. Gell? Danke, ciao, ciao.